Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Die meisten Abenteuer in diesem Buch sind wirklich passiert. Ein oder zwei habe ich selbst erlebt, die anderen sind Schulfreunden von mir zugestoßen. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet. Zwar ist mein Buch hauptsächlich zur Unterhaltung von Jungen und Mädchen geschrieben, aber ich hoffe trotzdem, dass es deshalb nicht von Männern und Frauen gemieden wird. Denn ich beabsichtige mit diesem Buch unter anderem, Erwachsene freundlich daran zu erinnern, was sie selbst einmal waren und wie sie fühlten und dachten und redeten und welch seltsame Dinge sie manchmal unternahmen. Hartford, 1876. Hartford, Mark Twain, 1876.
Heute begeht die Welt den 100. Todestag von Mark Twain und jeder, der in diesen Tagen angesprochen wird auf diesen Schriftsteller, setzt ein Lächeln auf und denkt Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Die schöne Kindheitsgeschichte, die Prototypen des Kindheitsromans überhaupt und die große Freiheit zudem. Der Aufmüpfige und der Outlaw, eine unmögliche Freundschaft und Abenteuer pur. Wie kommt es aber, dass auch 100 Jahre nach dem Tod des Autors dieser Huckleberry Finn noch immer so eine Kultfigur abgibt für Jung und für Alt, wie der Autor das eben so gerne gewollt hat? Er ist ungezogen und vorlaut wie Pippi Langstrumpf, eine starke Persönlichkeit wie sie, aber er hat nicht wie sie keine magischen Kräfte, hat er. Und er kommt auch ohne die durch seine Abenteuer. Huck Finn ist ein ganz normaler Junge, der sich die Freiheit nimmt, genau das noch sein zu dürfen und das keineswegs in einer heilen Welt. Es geht überhaupt nicht um eine wohlbehütete Kindheit, es geht um ein selbstbestimmtes Leben. Und das ist vielleicht die andauernde Aktualität der Geschichten von Tom Sawyer und vor allem von Huck Finn. Das Versprechen der Freiheit nämlich. Wie viel Huckleberry Finn darf noch sein, fragen wir deshalb heute im Tag in HR2 Kultur. Fangen wir da an, wo die Geschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn angefangen hat, am Jugendort des Samuel Langhorne Clemens, der uns als Mark Twain bekannt ist. Dort lässt er die Geschichten spielen, in Hannibal, im US-Staat Missouri, einer Stadt am Mississippi, den alles bestimmten Fluss. Andreas Horchler nimmt uns mit an den Mississippi.
Hannibal, Missouri. Ein Schachbrettmuster aus Straßen wie überall im Mittleren Westen, der hier schon ziemlich südlich aussieht. Industriebrache, vorn am Fluss geputzte Häuser, die Main Street, Mark Twain-Land. Hier leben um die 18.000 Menschen, von Chemie, Landwirtschaft, Gummi- und Plastikproduktion, vor allem aber von Mark Twain. Der Fluss ist hier schon riesig, breit und braun. Samuel Longhorne Clemens kam mit 4 Jahren in dieses Nest. Das war 1839 und Attraktionen gab es für die Kinder eigentlich genau wie heute keine. Außer vorn am Fluss zu stehen und zu warten, bis endlich etwas passiert.
Well, Sam Clemens grew up in a house that was about 2 blocks away from the banks of the Mississippi.
Samuel Clemens wuchs in einem Haus auf, das nur 2 Blocks vom Mississippi entfernt war. Zwischen seinem Haus und dem Fluss befanden sich die großen Lagerhäuser, wo die Waren nach dem Abladen von den Schiffen gelagert wurden. Die Erregung, über die er schreibt, wenn ein Dampfschiff anlegte, erfuhr er ganz unmittelbar, weil er so nah am Geschehen war. Wenn jemand rief, Steamboat are coming, war Sam Clemens einer der Ersten, die beobachteten, wie die Schiffe ankamen. Und, wie er im Leben auf dem Mississippi schrieb, es gab nur einständiges Ziel für alle meine Kameraden, und das war, ein Dampfschiffer zu sein. Einige Jahre später, als er Hannibal verlassen hatte, war er ein Lotse.
Henry Sweets, ein langsamer, dicker Mann, einer aus dem Mittleren Westen eben, einer, der im Mittleren Westen geblieben ist, in Hannibal, Missouri. Er leitet das Mark Twain Museum, Artefakte, Hüte, Erstausgaben, Stuhl und Tisch. Niedlich irgendwie. Hinterm Haus, abgesetzt, der Fluss, die Inspirationsquelle Mark Twains. Heute sehe ich auch eine Menge Boote auf dem Fluss. Riesige Frachter, Barges heißen die. Reichlich Schaufelraddampfer, bei denen sich anstandshalber sogar ein Schaufelrad dreht. Für die Fortbewegung sorgt natürlich eine Schiffsschraube.
Thank you.
Tom Sawyers Abenteuer erschien 1876, vielleicht der erste wirklich amerikanische Roman. Und vielleicht deshalb kommen alle Amerikaner irgendwann einmal nach Hannibal. Ein paar Stunden meist, wie in Amerika ja immer, auf der Durchreise. Und hier lernen sie zwischen einem Hamburger und einem Eis, wie Samuel Longhorn Clemens zu seinem Künstlernamen kam.
Mark Twain is 12 feet.
Zwei Faden Wasser unter dem Kiel, das reicht, um auf dem Fluss zu fahren. Das riefen die Lotsen und so wurde Clemens zu Twain. Die Kinderaugen, wartend, immerzu wartend auf den nächsten Dampfer, auf die Verbindung zur eigentlichen Welt. Das machte die Sehnsucht des Jungen zum Beruf. Von 1857 bis 1860 lernte Mark Twain den Fluss, war Lotse auf dem Mississippi. Wer Twain versteht, versteht den Fluss. Und den nennen sie hier Body of the Nation, also den Körper der Nation. Harold Schulz hat gerade mit seiner riesigen American Queen angelegt, dem größten Schaufelraddampfer auf dem Fluss heute. Und der Mann ist ein Original, wie aus Mark Twains Zeit.
I've been doing this all my life. I started deckhand when I was 13 and
ich mache das schon mein ganzes Leben lang. Ich fing mit 13 als Matrose, wurde mit 15 Kapitän. Jetzt bin ich 56. Ich bin mein ganzes Leben auf dem Mississippi, dem Ohio, all den großen Flüssen außer dem Arkansas und dem Missouri gefahren. Das Flusssystem erstreckt sich wirklich über das ganze Land, von St. Paul, Minnesota, bis hinunter an den Golf von Mexiko.
Hannibal, Missouri, ein sehr, sehr amerikanischer Ort. Mit dem großen Fluss, der plüschigen Main Street, der großen Entfernung zu den richtigen Städten wie St. Louis oder Chicago. Mit den verkleideten Leuten, die jeden Tag und immer wieder Tom und Polly spielen. Vom Wasser aus sieht Hannibal irgendwie so belanglos aus, wie es wohl schon zu Mark Twains Zeiten war.
Andreas Horchler nahm uns mit an den Ort, an dem der Schriftsteller aufwuchs, den wir unter dem Namen Mark Twain kennen. Andreas Nohl, Schriftsteller und Übersetzer, der Übersetzer, der Tom Sawyer und Huckleberry Finn vollständig neu übersetzt und bei Hansa neu herausgegeben hat. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Der Fluss, der riesig breit ist und den Weg in die Welt bedeutet und der noch relativ ungezügelt ist zu Zeiten Mark Twains und breite Ufer für jede Menge Abenteuer bereithält, ein im Gegensatz zum Fluss sehr beengte Sklavenhaltergesellschaft dann an seinen Ufern, der man aber eben immer wieder entfliehen kann, so hat das Huckleberry Finn ja auch getan. Das sind die äußeren Umstände, aber das macht nicht die Romane Tom Sawyer und Huckleberry Finn aus. Was ist es dann, was uns heute noch einfängt in diese Romane von Kindheit und Jugend von damals?
Das sind ganz vielschichtige Eigenschaften dieser beiden Romane. Es ist so, dass Mark Twain zunächst mal in Tom Sawyer ja eine große Entwicklungszeit eines Jungen hineinbeckt sozusagen. Er bekommt noch einen Milchzahn gezogen, einen Schneidezahn und hinterher tritt er also couragiert vor Gericht auf. Das ist also eine Altersspanne, kann man sagen, von 6 bis 14 Jahren etwa. Diese 8 Jahre Entwicklungszeit verdichtet Mark Twain in einen Sommer. Es ist also geradezu eine Enzyklopädie der Kindheit, die er dort auffährt. Mit, ich habe 40 archetypische Situationen gezählt, die für die Kindheit immer noch geradezu exemplarisch sind, bis hin zum Seifenschaum im Auge. Daran werden Sie sich auch noch erinnern.
Also das heißt, für unsere Kindheit eben auch. Und das
ja,
ist
für
es.
Unsere Kindheit in der Tat. Also für die, sagen wir mal, für die westliche und mitteleuropäische Kindheit. Ich weiß nicht, aber selbst würde ich sagen, sind viele der Erfahrungen auch in Afrika und Südamerika und in Fernostasien von Belang.
Also es ist der Roman einer Kindheit oder zweier Kindheiten sozusagen und Jugend. Ist das zum ersten Mal so gewesen? Also ist es das, was auch diese beiden Romane so heraushebt aus der Literaturgeschichte?
Ja, beide sind erstmalige Versuche, Jugend auf diese Weise darzustellen, wobei die beiden Romane sich ja in ihrer tiefen Struktur dramatisch unterscheiden. Mit Tom Sawyer ist tatsächlich das erste Mal ein Roman gelungen, der die Perspektive quasi vom Jungen selber aus hat und nicht mehr von den Erwachsenen. Hier geht es also ständig darum, wie Tom Sawyer und die anderen Jungen sozusagen ihre Interessen gegen die Restriktionen der Erwachsenengesellschaft sozusagen durchsetzen.
Und was hat Sie nun bewogen, um mal persönlich zu werden, nachdem die eigenen Kinder fast schon alle groß sind, noch einmal einen oder vielleicht den Kindheitsroman herzunehmen und in neuer Übersetzung vorzulegen? Warum das jetzt?
Ich habe eine sehr sentimentale Beziehung zu Mark Twain, muss ich gestehen. Ich habe mein Leben lang diesen Autor sehr, sehr verehrt und geschätzt. Ich bin auch selber zur Schreiberei über Mark Twain gekommen, als ich 12 war. Habe ich mich entschlossen, Autor zu werden aufgrund der Lektüre von Huckleberry Finn. So war das also quasi biografisch vorgeprägt. Und ich stelle mir vor, also wenn es einen Himmel gibt oder auch eine Hölle, dann sitzt der Mark Twain dort und schmunzelt mit einem Auge.
Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Sie sind aufgewachsen, ich weiß das, in einer waldreichen Gegend mit unbewachten Wasserlöchern, in nicht eingezäunten Steinbrüchen. Und Ihre Kinder selbst, konnten die sich auch noch draußen in Gefahr begeben, so wie Sie selber und so wie Ihre Figur Huckleberry Finn?
Nein, leider nicht. Aber das lag eher daran, dass sie eine städtische Kindheit hatten. Und die war natürlich auch zu Twains Zeiten schon eine andere als die in einem solchen Grenzerstädtchen. Also was ich so erfahren habe im Laufe der Jahre, die Kinder in den Dörfern, wo es noch sozusagen zünftig und auch teilweise noch bäuerlich zugeht, die haben schon einen anderen Zugang zu Abenteuern und zur natürlichen Welt. Aber was ich auch gesehen habe, ist, die Stadtkinder können schon ihre eigenen Abenteuer sich selber machen. Ja, das geht dann so weit, dass man einen Hammer in Fenster schmeißt und dann in ein leerstehendes Haus eindringt etc. pp.
Wenn die Eltern sie lassen und nicht zu sehr beaufsichtigen.
Nein, meistens erfahren die Eltern es ja erst hinterher.
Die Faszination des Huckleberry Finn für den Übersetzer Andreas Nohl, ist es dieselbe wie für uns alle als Leser, also die Faszination dieses Unangepassten, der den Hammer dann eben schmeißt?
Faszination ist für eine Arbeit ein etwas euphemistischer Begriff, Herr Schwen. Es ist ja vor allem der Versuch, die Wirkungsintention von Twain ins Deutsche zu bringen. Und das ist zunächst mal hauptsächlich eine schriftstellerische, handwerkliche Arbeit. Aber natürlich sind die Bücher tatsächlich so bewegend und auch so belustigend, dass man also jede Menge Freude und seelische, tiefgehende Erlebnisse dabei hat. Das gebe ich wirklich zu, das ist so.
Also es flog Sie auch noch ein bisschen die eigene Kindheit an.
Ja, es flog mich die Kindheit an, es flog mich aber auch einfach dieses umwerfende Bewusstsein dieser Welt dort an und diese unglaubliche Schönheit und auch Bedrücktheit und Bedrängtheit. Also ein einfach dramatisches Epos sondergleichen.
Andreas Nohl, der Übersetzer, der Tom Sawyer und Huckleberry Finn vollständig neu übersetzt und bei Hansa neu herausgegeben hat. Nach dieser neuen Übersetzung der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn hat Deutschlandradio Kultur eine Hörspiele produziert, oder zwei Hörspiele produziert, die beim Hörverlag erschienen sind. Hier die Szene aus dem zweiten Roman und zweiten Hörspiel Huckleberry Finn, in der die Tom Sawyer Räuberbande gegründet wird.
Ihr müsst schwören, dass ihr das Geheimnis für euch behaltet.
Na klar, schwöre ich.
Hallo. Ja, gut, ich schwöre.
Was glaubst du denn? Gehen wir endlich rein?
Also, los geht's. Huck, mach die Kerzen an.
Es ist weit genug, Tom. Ja, ich krieg Angst.
Gut, dann hier.
So, leg los.
Also, wir gründen jetzt eine Räuberbande und nennen sie Tom Sawyer Gang.
Oh.
Jeder, der Mitglied sein will, muss ein Eid schwören und mit Blut unterschreiben.
Mhm.
Sprecht mir nach. Wir, die Mitglieder der Tom Sawyer Bande, schwören.
Wir, die Mitglieder der Tom Sawyer Bande, schwören.
Und Tom ließ uns schwören. Wenn einer der Bande Geheimnisse verriet, musste ihm der Hals durchgeschnitten, sein Kadaver verbrannt und die Asche verstreut werden.
Und wir töten jeden.
Sein Name musste von der Liste mit Blut gelöscht werden. Und niemand von der Bande durfte ihn je wieder in den Mund nehmen. Sondern er war verflucht und vergessen für alle Ewigkeit.
Ich glaube, es ist besser, die Familien der Jungen, die Geheimnisse verraten, auch aus dem Weg zu räumen.
Oh, gute Idee.
Ja, aber was ist denn mit Huck Finn? Er hat überhaupt keine Familie. Was machen wir mit ihm?
Na, er hat doch einen Vater.
Ja, er hat einen Vater, aber der ist doch verschwunden.
Ich war kurz vorm Heulen. Aber plötzlich kam mir eine Idee.
Ja, aber es gibt doch Miss Watson. Die können wir meinetwegen umbringen.
Ja, die reicht. Das ist okay. Hat kein Mitmachen.
Wow.
Dann stachen sich alle mit einer Nadel in den Finger, um mit Blut zu unterschreiben. Und wir machten unsere Zeichen aufs Papier.
So,
was ist denn die Geschäftssparte der Bande?
Nix, nur Raub und Mord.
Aber wen rauben wir denn aus? Häuser? Oder stehlen wir Vieh?
Quark. Vieh stehlen und sowas hat doch nichts mit Räuberei zu tun. Das ist Einbruch. Das hat doch keinen Stil. Wir sind Wegelagerer. Wir halten Postkutschen auf der Straße an und töten die Leute und nehmen ihre Uhren und ihr Geld.
Ja. Müssen wir immer Leute umbringen?
Ja, klar doch. Das ist das Beste. Manche Fachleute denken da anders, aber die meisten halten es für das Beste. Also, jetzt müssen wir nur noch die Hauptmänner wählen.
Und das machten wir. Tom Sawyer zum ersten und Joe Harper zum zweiten Hauptmann der Bande.
Dich machen wir zum zweiten Hauptmann der Tom Sawyer Bande.
Und dann brachen wir auf.
Ausschnitt aus dem Hörspiel Huckleberry Finn, produziert von Deutschlandradio Kultur, erschienen nach der neuen Übersetzung von Andreas Null im Hörverlag. Dr. Eckhard Schiffer, Facharzt für Nervenheilkunde, psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Autor des Buches und deshalb natürlich prädestiniert für diese Sendung, warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Die literarische Beschreibung dessen, was dem Menschen gut tut, das Kohärenzgefühl, das ist das, was Huck Finn sozusagen, ja, wie soll ich sagen, immun macht gegen andere Dinge?
So könnte es man
Anwürfe, also Drogen zum Beispiel?
Ja, so könnte man es im ersten Anlauf beschreiben. Mit dem Kohärenzgefühl haben wir ja das Phänomen beim Huckleberry Finn, dass das 100 Jahre vorher, bevor es in der Wissenschaft Karriere machte, beschrieben worden ist in einer wunderbaren literarischen Form. Ähnliches finden wir übrigens auch in den Büchern von Astrid Lindgren und von Michael Ende. Und das macht auch den Zauber dieser Bücher oft aus, dass da etwas beschrieben wird, was als Kraft wirksam sein kann, was uns hilft, in dem Alltag besser zu bestehen. Und dieser Frage ist dann in einer wissenschaftlichen Form das Denken und sind die Untersuchungen um das sogenannte Salutogenese-Modell nachgegangen. Dazu vielleicht noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Das Salutogenese-Modell...
Soll man das mal übersetzen?
Ja, das beschreibt, wie Gesundheit entsteht und ist sozusagen Gegenpart zu dem Pathogenese-Modell. Das beschreibt, wie Krankheit entsteht. Und dieses Pathogenese-Modell, das beschreibt, wie Krankheit, unter anderem auch Sucht, entsteht, ist so die Grundlage unseres traditionellen medizinischen Denkens, das ja durchaus sehr erfolgreich ist. Bislang ist aber in der Medizin weitgehend nicht gefragt worden, wie Gesundheit entsteht. Und das ist dieses Verdienst kommt dem Erfinder des Salutogenese-Modells zu, dem Aaron Antonovsky, amerikanisch-israelischer Staatsbürger, der das in den 80er Jahren entwickelt hat und weil er sich gefragt hat, wieso haben einige Frauen das Konzentrationslager überlebt, körperlich und seelisch in einer verhältnismäßig guten Verfasstheit, während andere daran zugrunde gegangen sind.
Also wieso könnten die widerstehen und die anderen nicht? Ja. Als Mark Twain seinen Huck Finn geschrieben hat, da hat er das Wort Kohärenzgefühl wahrscheinlich überhaupt nicht gekannt.
Nein, das ist auch ein Kunstwort von Antonovsky und kommt aus dem Lateinischen und meint so viel, wie sich getragen, gehalten fühlen, innerlich und äußerlich einen Halt haben, innerlich Kraftquellen haben, aber auch von außen her Unterstützung finden, gehalten, getragen werden. Und das Kohärenzgefühl speist sich für den Einzelnen aus dessen Erleben, in dieser Welt sich zurechtzufinden und zugleich in dieser Welt Beziehungen zu haben, in denen ich mich sinnvoll eingebunden fühle.
Gut, und nun ist aber diese Huck Finn, von dem wir da ja reden, eine Figur, die eigentlich aus dieser damaligen Welt herausfällt. Das macht sie für uns so spannend.
Ja.
Sie ist ja eigentlich der Outlaw in dieser Geschichte. Die Familie ist kaputt. Der Vater ist ein Säufer, der ihn dann auch noch entführt, wo er dann auch noch fliehen muss vor diesem Vater. Die Mutter gibt's eh nicht. Und er ist eigentlich ein Rausgeworfener aus dieser Gesellschaft. Wo nimmt denn der jetzt seine sinnvolle Einbettung her?
Wie kommt er zu seinem Kohärenzgefühl?
Ja, wie kommt er dahin?
Die eine Quelle lässt sich verhältnismäßig leicht beschreiben und das ist die Quelle, die damit bezeichnet wird, sich in der Welt zurechtfinden, die Welt zu verstehen und die Aufgaben, die auf einen zukommen, in der jeweiligen Umgebung diese Aufgaben meistern zu können. Und das hat er ja, indem er in seiner Welt groß wird und Erfahrungen macht in dieser Welt, versteht er den Urwald, versteht er die Gewitter, versteht er den Strom Mississippi.
Also begreifen im Wortsinne. Er greift es an und dann weiß er es.
Im Sinne, Welt mit allen Sinnen zu erfahren. Aufgrund dieser Erfahrung, die er mit allen Sinnen in seiner Welt macht, wird er in die Lage versetzt, sich in dieser Welt auch zu orientieren, zurechtzukommen, vor einem Gewitter keine Angst zu haben, sondern es sich bei, da gibt es ja eine so wunderschöne Szene, wo ein Orkan losbricht und er sitzt mit seinem Freund Jim in der Höhle und lässt es sich gut schmecken und hat keine Angst. Also diese Quelle, eine Quelle für das Kohärenzgefühl, die kann man bei ihm gut im ersten Anlauf verstehen. Die andere Quelle ist die nach der Sinnhaftigkeit meiner eigenen Person in dieser Welt innerhalb von sozialen Beziehungen. Und da ist es schon wahr, die Familie ist war so strukturiert, dass sich heute sofort das Jugendamt für ihn interessieren würde. Dennoch hat er Beziehungen und zwar
er schafft sich Freundschaften zu Tom Sawyer, zu Jim und so weiter.
Was früher so als Peer Group bezeichnet wurde, die Freundschaften innerhalb der spielerischen Aktivitäten erlebt er sich wahrgenommen und von den anderen gewertschätzt und in einen dialogischen Bezug eingebunden. In Unterscheidung zu denen, die aus einem, sagen wir mal, heilen Elternhaus kommen, ist es aber so, dass dieses Moment des Kohärenzgefühles, das sich aus sozialen Beziehungen speist, bei ihm so angelegt ist, dass er ständig der Gegenwart der anderen bedarf. Er ist darauf angewiesen, dass er seine Freunde hat, dass er diese Freunde trifft, dass er auch die Beziehung zu seinem Freund Jim, dem Sklaven, hat. Diese Kraftquelle speist sich von außen gewissermaßen in ihn ein. Diejenigen, die von Kindheit an gute soziale Beziehungen hatten, denken wir zum Beispiel das, was Dietrich Bonhoeffer in seiner Eigendarstellung beschreibt, das sind verinnerlichte Kraftquellen, verinnerlichte Ressourcen für das Kohärenzgefühl, die damit bin ich nicht ständig auf die hilfreiche Gegenwart anderer angewiesen, dann kann ich auch im Gefängnis allein überstehen.
Und wenn ich jetzt Ihre Rede ins Gegenteil verdrehe, wenn das alles nicht mehr funktioniert, also wenn es diese Kraftquelle, das sowohl des Getragenseins in Beziehungen oder in guten Erfahrungen nicht mehr gibt, dann reden wir nicht mehr von Salutogenese, also da kommt nicht mehr die Gesundheit daher, sondern reden wir von Pathogenese und werden krank.
Dann werden pathogenetische, das salutogenetische Moment existiert unabhängig von der Pathogenese, aber dann überwiegen die pathogenetischen Momente.
Dr. Eckhard Schiffer, Facharzt für Nervenheilkunde und Autor des Buches Warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde. Recht herzlichen Dank. Das Versprechen der Freiheit. Wie viel Huckleberry Finn darf heute noch sein? Der Tag in H2 Kultur. Weiter geht es mit einem Ausschnitt aus dem neuen Hörspiel Huckleberry Finn nach der neuen Übersetzung. Hier schon die eben angesprochene Szene. Hier flieht Huck Finn aus der Hütte des bösen Vaters.
Ich wartete, bis er weit genug weg sein musste. Dann holte ich meine Säge raus und bevor er das andere Ufer erreichte, war ich aus dem Loch draußen. Er und sein Floß waren nur noch ein kleiner Fleck auf dem Wasser. Und damit begann eine sehr lange Zeit des Alleinseins für mich. Jetzt musste alles sehr schnell gehen. Ich brachte den Sack mit dem Maismehl zum Kanuversteck, die Speckseite, die Kruke Whisky, den ganzen Kaffee und Zucker und alle Munition. Ich nahm einfach alles mit, was auch nur einen Cent wert war. Dann räumte ich die Hütte ratzekahl aus. Eigentlich brauchte ich auch die Axt draußen auf dem Holzstoß, aber die musste ich erstmal da lassen. Also nahm ich noch das Gewehr und dann war ich fertig. Ich setzte das Stück Balken wieder ein und sah mir alles genau an. Ich stand am Ufer und schaute über den Fluss. Alles bestens. Also schnappte ich das Gewehr und ging ein Stück in den Wald, als plötzlich ein Schwein vor mir auftauchte. Ich schoss den Burschen und schleppte ihn zur Hütte. Ich nahm die Axt und schlug damit die Tür ein. Ich hackte und splitterte, was das Zeug hielt. Dann schleppte ich das Schwein rein und schnitt ihm mit der Axt den Hals auf, sodass es auf den Boden blutete. Dann nahm ich einen alten Sack und füllte ihn mit einer Menge schwerer Steinbrocken. So viele, wie ich eben ziehen konnte, und schleifte den Sack von der Stelle, wo das tote Schwein lag, durch die Tür und durch den Wald runter zum Fluss. Da versenkte ich ihn und er ging spurlos unter. Das hätte Tom Sawyer sehen sollen, nicht wahr, Mr. Twain?
I did wish that Tom Sawyer was there.
Ja, das hätte ihn begeistert. Keiner konnte sich in sowas so reinsteigern wie Tom Sawyer. Na, und schließlich riss ich mir ein paar Haare aus und machte die Axt schön blutig und klebte die Haare dran und schmiss die Axt in die Ecke. Dann hob ich das Schwein hoch und presste es unter meiner Jacke an mich, damit es nicht tropfte. Und als ich ein Stück vom Haus weg war, warf ich es in den Fluss. Jetzt kam mir noch eine Idee. Ich holte den Mehlsack und meine alte Säge aus dem Kanu und brachte sie zur Hütte. Ich stellte den Sack an seinen alten Platz und riss mit der Säge unten ein Loch rein. Dann schleppte ich den Sack ungefähr 100 Meter weit übers Gras und durchs Weidengebüsch östlich vom Haus zu einem flachen See. Das Mehl rieselte raus und machte eine Spur bis zum See. Und hier ließ ich paar Swetzstein fallen, sodass es wie zufällig aussah. Ich dachte mir, sie werden der Spur von dem Sack, in dem die Steine waren, zum Ufer folgen und dann den Fluss nach mir absuchen. Und sie werden der Mehlspur zum See folgen und den Wasserlauf absuchen, um die Räuber zu erwischen, die mich umgebracht und die Sachen mitgenommen haben. Sie werden in dem Fluss nur nach meiner Leiche suchen. Das wird ihnen bald über werden. Und dann kümmern sie sich nicht weiter um mich. Ich kann überall Halt machen, wo ich will. Jackson's Island ist mir recht. Ich kenne die Insel ganz gut. Jackson's Island ist genau das Richtige.
Der Tag in HR2 Kultur am 100. Todestag Mark Twains. Es gibt eine Neuübersetzung von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, von der schon die Rede war. Es gibt manches neue Buch zu diesem Datum von und über Mark Twain, von dem man noch reden müsste. Und es gibt jede Menge Porträts Mark Twains, die in diesen Tagen zu sehen, zu hören und zu lesen sind. Falls die bislang an ihnen vorübergegangen sind, hier ist unseres von Marius Koller.
Mark Twain ist ein Kind des goldenen amerikanischen Zeitalters. Der Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten entzweite und einte schließlich das Land. Die Abschaffung der Sklaverei schuf die Grundlage der amerikanischen Nation sowie ihres wirtschaftlichen Aufstiegs. Im elterlichen Haushalt des jungen Mark Twain liefen noch schwarze Dienstboten umher. Als Erwachsener hingegen war er ein entschiedener Gegner der Sklaverei. Er lebte, als die großen amerikanischen Vermögen der Häuser Astor, Vanderbilt oder J.P. Morgan entstanden, als John Rockefeller seinen Standard Oil Trust schmiedete und die Eisenbahngesellschaften das Land in Besitz nahmen. Auf den ersten Blick scheint Twains Welt der Mississippi-Dampfer von Tante Polly und der Jackson-Insel, diesem Paradies umherstreunender Jungen, so gar nicht zur Zeit der Kartelle und Trusts zu passen. Und doch schrieb Ernest Hemingway später, von Huckleberry Finn gehe die amerikanische Literatur aus. Hemingway hat sehr genau gesehen, wie präzise und hellsichtig Mark Twain seine Umwelt wahrnahm und wie versiert er sie in literarische Form brachte. Twain führte zum Beispiel die Umgangssprache in eine auf dem hohen, epischen und getragenen Ton basierende Literatur ein. Er war dazu in der Lage, weil er selber einer aus dem Volke war, den Sound der Straße kannte, sich als Lotse, Goldgräber oder Lokaljournalist verdient hatte. Selbst später saß er nicht einsam am Schreibtisch, um dort Romane zu produzieren, sondern begab sich auf Vortragsreise. Und Mark Twain muss Augenzeugen zufolge ein begnadeter Vortragskünstler gewesen sein, der sein Publikum genau kannte und mit kurzen, skurrilen Geschichten blendend zu unterhalten wusste. Twain war erfolgreich in einem Land, das sich gerade zur nationalen Einheit und in die Moderne vorarbeitete, weil er etwas geradezu Uramerikanisches darstellte. Huckleberry Finn etwa ist der amerikanische Held schlechthin, ein Außenseiter und Nonkonformist, mehr der Natur als der Großstadt zugetan. Alle typisch amerikanischen Helden, die Figuren Jack Londons, Salingers, Fänger im Roggen und viele andere, sind seine Nachfahren. Und Twain entdeckte in einer Zeit rasanter Industrialisierung das zweite große Thema der Vereinigten Staaten: Geld. Selber war er ein umtriebiger Unternehmer, sogar ein Spekulant, der sein Geld in allerlei windige Unternehmen steckte. Zum Beispiel einmal $300.000, nach heutigem Wert also 7,5 Millionen, versenkte, um eine Schreibmaschine zu entwickeln, die es nie bis zur Marktreife brachte. Er hätte sich gern als erfolgreichen Kapitalisten gesehen und wollte seine Texte auch nie als grundsätzliche Kritik am System verstanden wissen. Aber gleichzeitig hat er es vermocht, in vielen kleinen Erzählungen die schädlichen Folgen der ungebremsten Geldherrschaft zu beschreiben. Die Armen, Hausierer und Bettler sind seine kleinen Helden des Alltags. Wenn er ihnen seine Stimme leiht, melden sich neben Witz und Humor auch Melancholie und Trauer zu Wort. Etwas, von dem der große Humorist Mark Twain auch sehr viel verstand. Er hat seine Frau und drei seiner vier Kinder überlebt. Vor allem der Tod seiner Kinder hat auch die Seite des Griesgrams zum Vorschein gebracht, der die Menschen als Haufen kleiner Reptilien schmähte, die nur der verkehrenden Macht des Geldes nachjagten.
Eines der Bücher, die jüngst erst neu erschienen sind in deutscher Sprache zum 100. Todestag von Mark Twain, ist Knallkopf Wilson. Auch das wieder eine Geschichte über einen Unangepassten. Das Nachwort zur deutschen Ausgabe stammt von dem Germanisten und Anglisten Professor Manfred Pfister von der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Herr Pfister.
Ja, guten Tag, Herr Schwinn.
Sie zitieren in Ihrem Nachwort, was George Bernard Shaw über den Kollegen Mark Twain gesagt hat, dass er seine Gesellschaftskritik in Humor verpackt hat, damit das Publikum über ihn lachte, statt ihn aufzuhängen. War es tatsächlich so krass oder wurde es erst zum Abend des Lebens von Mark Twain so krass?
Ich denke, George Bernard Shaw ist ja wirklich seelenverwandt mit Mark Twain.
Ja.
Oder ich würde sagen, Mark Twain wurde George Bernard Shaw am Ende seiner Karriere ähnlicher als vorher. Es ist ja eine Ironie, die Mark Twain sicher genossen hätte, dass die Medien heute so intensiv seines 100-jährigen Todestags gedenken. Des Todestags eines Autors, dessen Werke aus seinen letzten zwei Jahrzehnten, Lebensjahrzehnten, eigentlich nur noch von einer Minderheit zur Kenntnis genommen worden sind und eigentlich aus dem kulturellen Gedächtnis verschwunden sind.
Das Buch Knallkopf Wilson heißt im Original Puddinghead Wilson, also Puddingkopf eigentlich, gehört zu den unbekannten Mark Twains, jetzt neu herausgegeben zum 100. Todestag, gut.
Ja.
Aber ist das auch eines aus dieser letzten Zeit, wo er so unangepasst und kritisch war?
Das Buch, nein. Ich glaube, das ist das große Wendebuch sozusagen. Mhm. Es ist in der ersten Hälfte der 90er Jahre geschrieben worden in Deutschland, Italien und Amerika und dann, ich glaube, 94 oder sowas erschienen. Hier verschärft sich seine Kritik in einer Weise, dass der so populäre, oft auch populistische Schriftsteller Mark Twain irgendwo sein Publikum verloren hat. Das kann man ganz schön zeigen, wenn man das vergleicht etwa mit diesen Mississippi-Büchern. Ja, das spielt auch am Mississippi, spielt auch in einer kleinen Stadt am Mississippi. Aber das ist eine Kleinstadt, die unterhalb von St. Louis liegt und damit also sehr viel stärker auf das Herz der Sklavenhalterei abzielt. Die Sklaverei, die in Tom Sawyer und Huckleberry Finn eher am Rand eine Rolle spielt und die Kritik daran sich eigentlich kaum über das hinausgeht, was man auch schon bei Uncle Tom's Cabin hat, nimmt hier eine viel radikalere Form an. Die Sklaverei erscheint in ihrer ganzen Idiotie und in ihrer ganzen Inhumanität. Was droht, die Reise, die hier droht, ist die Reise den Mississippi hinunter, nicht in die Freiheit, sondern ins Herz der Finsternis, in jene Sklavenhalterstaaten, in denen die Sklaven in brutalster Weise ausgebeutet wurden und nach etwa 4-5 Arbeitsjahren ihr Leben dann aufgeben mussten.
Sie sagen, am Ende dieses, also das war das Wendebuch und danach wurde Mark Twain aufgrund seiner zunehmenden Gesellschaftskritik von nur noch einem kleinen Publikum wahrgenommen. Hat er das bewusst gemacht oder wurde er einfach immer böser und immer deutlicher?
Also eine psychologische Analyse möchte ich da nicht vornehmen. Es ist ganz deutlich, dass er eben, wo er vorher zurückgehalten hat, nun sehr drastisch wird. Also nehmen wir also den Rassismus etwa, ja, der in den früheren Mississippi-Büchern ja irgendwo abgefangen wird durch eine paternalistische Mitleidsästhetik, wird hier auf den absurden Gipfelpunkt getrieben sozusagen.
Hm.
Die Heldin, muss man sagen, die Roxana, ist eine Frau, die zu einem 16. nur schwarz ist, trotzdem aber innerhalb dieses Systems als schwarz gilt. Und ihr ganzes Leben und Trachten zielt darauf ab, ihren Sohn, der nun nur ein 32. schwarz ist, ja, davor zu bewahren, dass er den Mississippi hinunter verkauft wird und damit also den Tod finden wird.
Ist denn Mark Twain am Ende dann, also holt ihn seine eigene Figur ein, ist er ein Huckleberry Finn, ein Unangepasster?
Ein Unangepasster bleibt er bis zum Ende. Es ist aber auch ein bisschen ein, er spielt sozusagen, er ist unangepasst. Er kritisiert zum Beispiel die Monarchie. Ja? Gleichzeitig ließ er sich in Europa vom russischen Zaren, vom österreichischen Kaiser, vom Berliner, vom preußischen Kaiser durchaus hofieren und genoss das auch. Allerdings im Ansatz her ist er ein radikaler Demokrat und radikal antimonarchisch, antifeudalistisch.
Professor Manfred Pfister, recht herzlichen Dank. Das Versprechen der Freiheit, wie viel Huckleberry Finn darf noch sein? Der Tag in HR2 Kultur. Wir bleiben bei der Gesellschaftskritik. Die leuchtet dann eben doch schon bei Huckleberry Finn auf, wie eben auch schon gehört. Hier kommt ein Beispiel. Wenn Huck Finn mit seinem Gewissen kämpft, schon wieder ist er auf der Flucht, diesmal mit seinem Freund Jim. Wobei es eher dessen Flucht ist, denn Jim ist, wie gehört, der Sklave.
Jim sagte, es mache ihn ganz zittrig und fiebrig, der Freiheit so nah zu sein. Tja, ich kann euch sagen, mich machte es auch ganz zittrig und fiebrig, ihn so zu hören. Denn mir wurde nun langsam klar, dass er schon fast frei war. Und wer war schuld daran? Ich, ganz allein. Ich wurde mein schlechtes Gewissen nicht mehr los. Da konnte ich anstellen, was ich wollte. Es machte mich so fertig, dass ich keine Ruhe mehr fand. Ich konnte nicht mehr stillsitzen. Es war mir bisher nicht bewusst gewesen, was ich hier eigentlich tat. Aber jetzt kam es mir, setzte sich in mir fest und bohrte sich immer tiefer rein. Ich versuchte mich damit rauszureden, dass es ja nicht meine Schuld war, denn ich hatte ja Jim nicht von seiner rechtmäßigen Besitzerin vertrieben. Aber es hatte keinen Zweck. Das Gewissen stand jedes Mal auf und sagte, »Aber du hast gewusst, dass er in die Freiheit will, und du hättest ans Ufer paddeln und es jemandem sagen können.« Genau so war's. Da konnte ich mir nichts vormachen. Das war die Stelle, wo es mich zwickte. Das Gewissen sagte zu mir, »Was hat die arme Miss Watson dir getan, dass du mit eigenen Augen zuguckst, wie ihr Nigger abhaut und sagst kein einziges Wort? Was hat dir die arme alte Frau getan, dass du ihr so übel mitspielst? Dabei hat sie dir nur Lesen beibringen wollen. Sie hat dir gutes Benehmen beibringen wollen. Sie hat nur versucht, nett zu dir zu sein, soweit sie es eben konnte. Das hat sie getan.« Ich fühlte mich so mies und grässlich, dass ich am liebsten gestorben wäre. Ich tigerte auf dem Floß auf und ab und fluchte über mich selbst, und Jim tigerte in der anderen Richtung an mir vorbei. Wir konnten beide nicht stillsitzen. Immer wenn er plötzlich herumtanzte und rief, »Da ist Kairo!«, ging es mir durch und durch, und ich dachte, wenn es Kairo ist, sterbe ich vor Elend.
Huckleberry Finn im Kampf mit seinem Gewissen auf dem Floß, auf dem er gerade dabei ist, seinen Freund, den Sklaven Jim, zu befreien. Die gesellschaftlichen Normen und die persönliche Überzeugung im Widerstreit. Michael Hampe, Philosophieprofessor an der ETH in Zürich, guten Tag.
Guten Tag.
Was wir da eben als Ausschnitt aus der neuen Übersetzung der Abenteuer des Huckleberry Finn gehört haben, war 1884 natürlich erstmal ein ungeheuer modernes Stück Literatur. Es ist aber auch heute noch sehr interessant. Da streitet sich nämlich das Individuum mit der gesellschaftlich sanktionierten Norm. Bis heute müssen wir uns in Normgefüge der Gesellschaft, in der wir leben, einfinden. Allerdings gibt es die festgefügten Normen aus der Zeit des 19. Jahrhunderts nicht mehr. Sind wir deshalb freier und näher bei Huck Finn als die vor uns liegenden Generationen?
Ja, das glaube ich nicht. Vor allen Dingen, weil das Geniale an dieser Stelle ja ist, dass diese Normen bei dem Huck sich bis in das Gewissen hineingefressen haben und wir normalerweise bis heute das Gewissen als die Instanz ansehen, die immun gegen soziale, politische, religiöse Beeinflussungen ist und in der sich das äußert, was dem Individuum am nächsten ist und mit dem man sich auch gegen äußere Normen wenden kann. Und was Mark Twain an dieser Stelle wunderbar beschreibt, ist, dass unter dem Gewissen da noch etwas ist, was den Huck mit dem Jim verbindet und was ihn in die Lage versetzt, gegen diese gesellschaftlichen Normen, die in ihm drinstecken, in Form des Gewissens anzukämpfen. Das macht ihm Mühe und er weiß gar nicht, wie das geht, aber es gelingt ihm dann doch. Und ich denke, da sind wir heute in keiner anderen Situation. Es sind zwar nicht Vorstellungen von Besitz an menschlichen Leibern in einer Sklavengesellschaft, die in unserem Gewissen hocken, aber vielleicht ganz andere Normen, die etwas mit Schönheit, mit Klugheit, mit Erfolg zu tun haben. die uns da ein schlechtes Gewissen machen, wenn wir ihnen nicht folgen.
Und was dann Huck Finn ja exemplarisch vorführt, er gewinnt ja diesen Kampf gegen dieses schlechte Gewissen, das die Norm ist. Wenn wir heute in der modernen Gesellschaft ständig schauen, wie wir am besten aussehen, wie wir am besten wegkommen, wie wir vor den anderen gut dastehen, sind wir eigentlich noch in viel mehr Normen eingefügt, als dieser Huck Finn es damals war?
Ja, das glaube ich schon. Und es gibt wenige Leute, die in so einer privilegierten Situation, will ich mal sagen, was die Normen angeht, wie der Huck Finn sind. Denn er ist ja ein Außenseiter, der ja als Landstreicher lebt. Und alle möglichen Leute versuchen, ihn immer wieder in die normative Ordnung hineinzubringen. Aber weil sie das nicht richtig schaffen, bewahrt er sich so eine gewisse Kraft, die es ihm erlaubt, sich gegen diese Normen zu wenden, obwohl er wahrscheinlich gar nicht darüber Auskunft geben kann, von welchem Standpunkt aus er das tut, also was da in ihm drin ist, das ihm sagt, also dass diese Frau Watson, die so nett zu ihm war, den Jim als Besitz betrachtet, das ist doch irgendwie verrückt, nicht? Das kann er nicht artikulieren und Leute heute, die nicht außerhalb eines Normensystems aufgewachsen sind, hören wahrscheinlich sehr viel weniger, was sie zweifeln lässt, was sie abstößt an den Normensystemen, in denen sie aufgewachsen sind.
Also so ein Unangepasster wie Huck Finn, der würde heute noch ebenso unangepasst auffallen?
Das denke ich schon, ja. Und es würde auch mindestens genauso viel Aufwand getrieben, vielleicht mit wohlwollenderen Tönen, ihn zu integrieren, wie man das heute sagt.
Und wenn wir mal auf uns andere schauen, die wir angepasst durchs Leben gehen, was sind unsere modernen Formen von Gewissen?
Na, es gibt natürlich das politische Gewissen, dass wir gewisse politische Überzeugungen haben, die wir größtenteils übernehmen, selten selbst entwickeln. Wenn wir in religiösen Gemeinschaften sind, sagt uns das Gewissen, dass wir bestimmte Essregeln einhalten müssen. Und wenn wir in einer Leistungsgesellschaft vorankommen wollen, dann sagt uns das Gewissen, wie viel wir arbeiten sollen. Haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir nur 5 Stunden tätig sind. Ich nehme auch an, dass Manager, die viel Geld verdienen, ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn ihr Gehalt sinkt und sich fragen, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und das ist im Grunde ganz egal, welcher soziale Zusammenhang das ist. Sobald wir ihn so ernst nehmen, dass wir, was für uns selbst gut ist, über diesen gesellschaftlichen Zusammenhang definieren, gibt es eine Instanz in uns, die uns sofort zu korrigieren versucht, wenn wir von den Standards, die wir da übernommen haben, abzuweichen versuchen.
Obwohl wir doch eigentlich mal irgendwann postuliert hatten, jeder könne sich selbst verwirklichen und wir befinden uns jetzt in der Zeit des Individualismus. Ist gar nicht so?
Das glaube ich nicht, weil dieses Selbst, das ich da verwirklichen darf oder soll, das muss man erstmal kennenlernen und das dauert eine Weile. Das ist uns nicht einfach plötzlich im Spiegel gegeben. Und wenn das Leben und die Erziehung nicht so aussieht, dass wir uns selbst kennenlernen, sondern dass wir irgendwelche Vergleichsmaßstäbe kennenlernen, dann wissen wir gar nicht, was da verwirklicht werden soll. Und wir können uns dann auch auf nichts stützen, was uns eventuell an den Normen des Verhaltens abstößt. Es braucht eine ganze Weile, bis wir gewissermaßen wissen, was das Richtige für uns ist und wie wir unser Leben auch unabhängig von bestimmten äußeren Normen gestalten sollen.
Michael Hampe, Philosophieprofessor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Gehen wir noch einen Schritt weiter auf der Suche nach dem verlorenen Huckleberry Finn. Schauen wir, was aus unseren Kindern geworden ist in einer Zeit, in der alles geregelt ist und die Spielräume im wahrsten Sinne des Wortes immer beschränkter sind. Es gibt da eine Untersuchung, die gerade in ihrem zweiten Erhebungszyklus steckt, aber schon mit ihren ersten Ergebnissen vor ein paar Jahren für Aufsehen gesorgt hat. Da stellten die Forscher fest, dass die in Deutschland aufwachsenden Kinder zum Teil in gesundheitlich bedenklichem Zustand sich befinden. So viel hätte man angesichts des sichtbaren Übergewichts vermuten können. Aber dass die Kinder sich nicht mehr richtig bewegen können, das war neu 2006. Katrin Fischer.
Das Robert-Koch-Institut hat von 2003 bis 2006 den Gesundheitszustand der 0- bis 17-Jährigen in Deutschland untersucht. Themenfelder waren unter anderem die allgemeine körperliche Verfassung, chronische Krankheiten, Allergien, Ernährung, Essverhalten, Gewicht und eben auch Bewegung. Über 4.500 Kinder gaben zum einen Auskunft über Dauer und Intensität ihrer körperlichen Aktivitäten, zum anderen führten sie verschiedene standardisierte Übungen aus. So sollten sie zum Beispiel eine Minute lang auf einem 3 cm breiten Vierkantholz stehen, was 86% von ihnen nicht gelang. 35% der Getesteten konnten auf derselben Vorrichtung keine 2 Schritte rückwärts balancieren und 43% erreichten bei einer Rumpfbeuge nicht mit den Fingerspitzen den Fußboden. Weil es an Vergleichswerten fehlt, ist es schwer einzuschätzen, wie dramatisch diese Werte sind. Allgemein wird angenommen, dass die motorische Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in den vergangenen 25 Jahren um durchschnittlich mehr als 10% abgenommen hat. Das gilt besonders für Laufausdauer und Beweglichkeit. Verwunderlich ist der Leistungsrückgang nicht. Das Umfeld der meisten Kinder weist heute weniger Anreize zum Bewegen und Draußenspielen auf als vor einigen Jahrzehnten. Bäume zum Klettern, Mauern zum Balancieren, Hügel zum Runterkullern und wilde Ecken zum Verstecken sind selten geworden. Die Straßenkindheit früherer Generationen ist weitgehend verschwunden. Stattdessen verbringen die Kinder und Jugendliche ihre Zeit vom Fernseher, Computer, Gameboy oder Handy. Übrigens gibt es Hinweise darauf, dass Landkinder körperlich ähnlich fit sind wie in früheren Jahren, während bei den jungen Stadtbewohnern die motorischen Auffälligkeiten zunehmen.
Am Telefon der Hirnforscher Professor Gerald Hüther, Leiter der neurobiologischen Präventionsforschung der Universitäten Göttingen und Mannheim. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schön.
Die Kinder haben offensichtlich keine Körpererfahrung mehr. Sie können sich und ihre Fähigkeiten nicht mehr einschätzen, sonst könnten sie ja stehen oder balancieren. Das ist ja das, was man oder was wir vielleicht als Kind zuallererst mal draußen ausprobiert haben. Wie kann das eigentlich passieren? Dürfen die nicht mehr raus oder was ist das Problem?
Es sind ja Erfahrungen, die im Hirn verankert werden müssen. Und wenn man offensichtlich laufen lernen will, muss man auch ein paar Mal hinfallen. Und deshalb wird das alles problematisch, wenn Kinder solche Erfahrungen des Sich-Kennenlernens, des Entdeckens des eigenen Körpers vorenthalten werden. Und zu der eben zitierten Studie hätte ich noch eine Anmerkung. Da ist kürzlich festgestellt worden, dass die Kinder in der Grundschule am besten Mathe können, die auch am besten auf Balken balancieren können.
Also es gibt dann auch da noch einen Zusammenhang.
Ja, weil diese körperlichen Netzwerke, die Netzwerke für die Steuerung der Bewegung, bilden gewissermaßen die Grundlage für alles, was dann später kommt. Also erst kommt das Greifen und dann das Begreifen. Und wenn es auf der körperlichen Ebene nicht geklappt hat, dann klappt es auf den anderen Ebenen leider dann auch nicht.
Aber kommen die Kinder nicht mit einer gewissen Körpererfahrung schon zur Welt? Haben die nicht, bringen die nicht schon was mit?
Die bringen schon ganz viel mit. Das ist vielleicht die Interessanteste, was wir in den letzten Jahren herausgefunden haben, dass die vorgeburtliche Hirnentwicklung im ganz Wesentlichen durch die eigenen Körpererfahrungen strukturiert wird. Das heißt, da kommen Eingänge aus dem Körper, Signale aus dem Körper und die werden benutzt, um im Gehirn Netzwerke auszubilden, mit deren Hilfe man dann später auch seinen Körper steuern kann. Aber das ist zum Zeitpunkt der Geburt eben erst in vollem Gange und muss dann auf der Welt draußen durch Krabbeln, durch Klettern, durch Laufen lernen, auch durch Sprechen lernen, das ist nebenbei gesagt auch eine motorische Übung, erst im Hirn verankert werden.
Nun sind doch die meisten Eltern in den behüteten Kinder, eher darauf bedacht, alles, was zur Entwicklung der Kinder beiträgt, den Kindern auch beizubringen. Weshalb dann auf der anderen Seite diese schlechten Körpererfahrungen der Kinder, die die Studie da vorlegt?
Ja, das Problem besteht darin, dass wir im vergangenen Jahrhundert immer noch gedacht haben, man könne Kindern alles beibringen. Aber Kinder sind eben keine Fässer, die man mit Wissen oder mit irgendwas vollfüllen kann. Beibringen geht nicht. Man kann die Kinder höchstens einladen, ermutigen und inspirieren, sich bewegen zu wollen oder die Welt entdecken zu wollen, neue Beziehungen knüpfen zu wollen. Und das geht nicht mit solchen üblichen Nachhilfeprogrammen und Förderprogrammen, wie wir sie im Augenblick einsetzen. Da fehlen die eigenen Erfahrungen.
Heißt das auch, das ganze pädagogische Spielzeug ist mehr oder weniger Kinderspielplatzmüll?
Je perfekter ein Spielzeug gestaltet ist, umso ungünstiger ist es für das Kind, mithilfe dieses Spielzeugs tatsächlich etwas Eigenes zu entdecken und zu gestalten. Und da ist sicherlich vieles Müll, ja. Da ist manchmal eine einfache Baumrinde oder ein Haufen Blätter für ein Kind wesentlich einladender für Entdeckungen als irgend so ein vorgefertigtes, perfekt funktionierendes, automatisch fahrendes Auto.
Bedeutet, die Eltern müssten ihre Kinder einfach nur lassen, ihnen den Raum geben, die Möglichkeiten selbst zu entdecken und dann wäre alles gut?
Ja, aber da haben sie natürlich das entscheidende Problem dabei schon.
Den Raum, ja.
Nenne ich erstens den Raum, das ist sicherlich so, aber man kann ja Kindern nur zu etwas einladen, worauf man selber Lust hat. Also wenn ich mich selbst als Vater nicht gerne bewege, wie soll ich da meine Kinder in Begeisterung versetzen darüber, wie schön es ist, dass man sich bewegen kann.
Jetzt sind wir beim Nachahmen, also die Eltern als Vorbilder.
Schwierig, ja. Wenn man das selbst nicht mag, kann man es nicht weitergeben. Also Eltern können immer nur das weitergeben, was sie selbst mögen. Und Kinder haben ein ganz feines Sensorium dafür. Das heißt, die kriegen das ganz schnell mit, ob hier der Papa einfach sagt, das ist gut für dich und beweg dich mal, oder ob der Papa selber Lust und Freude am sich bewegen hat.
Weil das einfache Anleiten, du sollst das machen, ist es nicht, sondern sie würden lieber ihren Eltern nacheifern und das tun, was die gut finden.
Ja, wenn es so ist, und dafür spricht ja nun alles, was wir in den letzten Jahren aus der Hirnforschung herausgefunden haben, dass Kinder durch Erfahrungen lernen und ja, nicht dadurch, dass ihnen was gesagt wird, dann ist die Erfahrung, wenn man einem Kind sagt, du sollst mal jetzt das und das machen und geh mal in dieses Förderprogramm oder in jenes, dann ist die Erfahrung, dass man von einem Förderprogramm zum nächsten geschickt wird. Und das Ergebnis davon ist, dass man nicht Interesse an dem bekommt, was in diesen Förderprogrammen tatsächlich an neuen Entdeckungen zu machen ist, sondern dass man einfach keine Lust mehr auf Förderprogramme bekommt oder aber sich hinsetzt und sagt, wo ist das nächste Förderprogramm? Beides ist ungünstig für die weitere Entwicklung von solchen Kindern.
Also eher kein Förderprogramm und mehr Uferböschungen wie in Huckleberry Finn am Mississippi?
Ja, aber eben mit Eltern zusammen oder zumindest in Gruppen. Das wunderschöne afrikanische Sprichwort sagt ja, um Kinder gut aufzuziehen, damit die ihre Potenziale wirklich entfalten können, braucht man ein ganzes Dorf. Das heißt, am schönsten wäre es, wenn nicht nur der Papa und die Mama begeistert dabei wären, wenn es draußen was zu entdecken gäbe, sondern wenn sich auch alle Nachbarn mit um solche Kinder kümmern könnten. Wenn einfach mal gemeinsam Kanu gefahren wird, wenn gemeinsam am Baumhaus gebaut wird oder auch in der Stadt. Auch in der Stadt gibt es viele Bereiche, wo man gemeinsam mit Kindern was entdecken kann. Und sei es auch, dass man am Wochenende gemeinsam rausfährt.
Und die Kinder dann lässt, also selber entdecken lässt, oder ist es dann doch wieder das Vorbild, die Anleitung und die Eltern, oder stehen die Eltern eher im Weg?
Am schönsten wäre es, wenn man aufhört, sie zu belehren.
Die Kinder?
Die Kinder wird, dass man nicht immer zu als Eltern dahergeht und ihnen alles erklärt, sondern dass man sie die Welt entdecken lässt. Dann ist das eine Erfahrung. Ich bin ein kleiner Entdecker. Ich kann was. Ich kann mich bewegen. Ich kann laufen. Ich kann auf Bäume klettern. Ich kann Käfer finden. Und wenn man dann die Käfer gefunden hat, kann man sogar noch selbst zu Hause herausfinden, wie sie heißen. Aber je mehr man das Kind selbst entdecken lässt, desto günstiger ist es. Je mehr man dem Kind erzählt, desto mehr behindert man es ja damit, es selbst herauszufinden.
Das jetzt nur für die, die nochmal Huckleberry Finn lesen wollen und sich dann fragen, was eigentlich die Faszination ausmacht. Der Hirnforscher Professor Gerald Hüther. Recht herzlichen Dank.
Huckleberry? Mhm. Du ziehst jetzt sofort die neuen Kleider wieder an. Wie siehst du denn wieder aus in diesen Lumpen?
Ja, aber dann schwitze ich die ganze Zeit und fühle mich wie in einer Zwangsjacke.
Ach, du armes, verlorenes Lamm. Huckleberry. Mhm. Zum Abendessen muss man pünktlich erscheinen. Und wenn du am Tisch sitzt, darfst du nicht einfach reinhauen, sondern musst warten bis nach dem Tischgebet.
Ja.
Und jetzt werde ich dir vorlesen, Huckleberry.
Und dann begann die alte Leier wieder von vorn. Sie las mir über Moses und die Binsen vor. Ich legte mich mächtig ins Zeug, um alles über ihn zu erfahren. Aber dann rückte sie damit raus, dass Moses schon seit einiger Zeit tot war. Da war es aus bei mir.
Dichten Binsen und zog ihn als sein Adoptivkind groß.
Das Versprechen der Freiheit. Wie viel Huckleberry Finn darf noch sein? Der Tag in HR2 Kultur war das. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie Lust haben, dann morgen wieder. Wenn Sie etwas versäumt haben, Sie können uns nachhören und downloaden nach der Sendung im Internet www.hr2.de. Den Newsletter kann man auch dort bestellen und unsere Themen gibt es auch bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag. Und wenn Sie einfach den Anfang versäumt haben und zu spät eingeschaltet haben, die Wiederholung gibt es heute Abend 23.05 Uhr in HR Info. Bis morgen, sagt Tschüss, Florian Schwing.
HR2 Kultur Podcast. Wann Ihr Tag beginnt, entscheiden Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.